Bücherwurm, Herr Hildebrand, lebt jahrelang ganz unerkannt in einem Bücherschrank, in einem Gedichteband.
Das war der Märchenzug für heute, liebe Kinder und liebe Märchenfreunde. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit für euch. Tschüss, sagt Richard von der Fledermaus-Redaktion.
Arktos, der Schneemann, war ein ziemlich armer Tropf. Mit ner Rübe statt ner Nase und Zylinder auf dem Kopf. Augen aus Kohle und ein Herz gemacht aus Eis. Und sein einziges Vergnügen war, wie macht man alles weiß. Doch er hatte ein Problem, er musste einsam sein. Denn in seiner kalten Welt war nur Platz für ihn allein. Arktos, der Schneemann, war das alles gründlich leid. Voller Sehnsucht flog er auf die Welt, geradezu zur Weihnachtszeit. In einem Garten stand er nur vor einem Haus. Und er musste nicht lange warten, denn es kamen Kinder raus. Ach, was haben die gelacht, was haben sie sich gefreut. Schau, der schneite über Nacht.
Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Geschichte von ein paar Menschen, die eine Idee hatten. Wie wäre es in Erfurt, einen kulturellen Begegnungsort zu schaffen, der fast allen gehört? Ist es möglich, 1 Million Euro zu sammeln und zum Beispiel das alte Schauspielhaus zu kaufen? Was damals in den Jahren 2013 und 14 verrückt klang, ist nun größtenteils wahr geworden. Mit einem Verein im Rücken, Kulturquartier Schauspielhaus, und einer eigens gegründeten Kulturgenossenschaft wurde das Schauspielhaus vor 5 Jahren gekauft. Vor einem Jahr begannen die Bauarbeiten und erst jetzt war Richtfest für die große Holzkonstruktion auf der linken Dachseite. Läuft alles weiter nach Plan, ziehen wir von Radio Frei zusammen mit dem Erfurter Kinoclub und dem Tanztheater Erfurt ein. In dieser Sondersendung blicke ich auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre zurück. Alles begann mit einem Prüfauftrag des Erfurter Stadtrats zur Erschließung und möglichen Umgestaltung des Schauspielhauses am 16. September 2015. Ganze 12 Jahre lang lag das Erfurter Schauspielhaus im Dornröschenschlaf, bevor Ende 2015 viele Erfurterinnen und Erfurter in der sogenannten ersten Preview einen Abend lang wieder ins Schauspielhaus gehen konnten. An jenem 14. November, es war schon ziemlich kalt, war auch ich mit dabei und habe die Anwesenden gefragt, was ihnen gerade durch den Kopf geht und was sie sich zukünftig fürs Schauspielhaus wünschen.
Ich war auch als Kind hier zum letzten Mal zum Wunschpunsch, Anfang der 90er Jahre zum Theater. Naja, ich denke mal, in der Substanz wird es da schon viel zu tun geben. Dadurch, dass man es ja auch einfach so lange stehen lassen und weiter verfallen lassen hat.
Ja, finde ich super. Also, ist eine tolle Idee. Ja, also unterstütze ich voll sowas. Dass es einfach so für Leute eine Plattform geboten wird, wo man das machen kann und so.
Ich war ungefähr 20 Jahre nicht hier.
Ja, also die letzten Theateraufführungen, die hier waren, denke ich mal, ja. Also sonst nichts, ist ja nichts gewesen. Also ich weiß aber nicht wann, also kann ich nicht sagen.
Mir ist aufgefallen, dass mir das Haus anders vorkommt, kleiner, verändert als im Vergleich zu damals. Das ist wahrscheinlich so, wenn man lange in irgendeinem Raum nicht war. Und auch im Vergleich zu dem neuen Theater, also das ist irgendwie eine ganz andere Empfindung, hier zu sein.
Es gibt momentan eigentlich gar keine Begegnungsstätte hier in Erfurt. So. Also von daher ist mehr als genug Platz.
Also ich nehme eine wirklich klasse Stimmung mit. Es ist so eine freundliche, irgendwie, also erwartungsvolle, vielleicht auch aufgekratzte, freundliche Atmosphäre. Und es schaut so aus, als wäre das Haus eigentlich erst vorgestern zugemacht worden. Und jetzt wird es wieder aufgemacht und es ist ganz selbstverständlich, dass man hierher kommt und die Leute erinnern sich dran und stehen rum und trinken ein Bier. Und es ist eine Atmosphäre der Selbstverständlichkeit. Das ist vielleicht das Beste. Es ist selbstverständlich, dass man hier ins Theater, ins Kino, dass man hierher geht. Das ist die Atmosphäre und das finde ich grandios.
Einer, der sehr viele persönliche Erinnerungen zum Schauspielhaus hat, ist der Theater- und Filmkritiker Henrik Goldberg. 1949 geboren, im gleichen Jahr, als das Schauspielhaus als solches aufmachte, ging er schon als Kind mit seiner Mutter in den 50er Jahren in Kindervorstellungen wie Die Schneekönigin ins Schauspielhaus. Später in den 70er Jahren war Henrik Goldberg dann Bühnenmitarbeiter und Kulissenschieber. Da musste man dann ziemlich schnell sein während der laufenden Vorführung, wenn umgebaut wurde, wie er mir einst in einem Gespräch erzählte.
Es gab Umbauten, die waren wirklich Stress. Da stand dann manchmal also der Meister mit der Stoppuhr da und hat geschaut, also maximal 4-5 Minuten, was ja für uns oben, und jetzt ist das ja auch so, die Leute, die das machen müssen, ist das Stress und Hektik und Power. Und wenn sie aber, das kennen sie ja auch, unten im Saal sitzen, und es ist keine Pause und der Umbau dauert und dauert und dauert. Da sind 4-5 Minuten endlos lang. Und dann sollte das möglichst geräuscharm, geräuschlos geht nicht passieren. Und dann sollte, wenn irgendetwas nicht klappt, möglichst niemand laut Scheiße rufen und so. Da gibt es zwar den sogenannten Decker, also einen zusätzlichen Vorhang, der hinter dem eigentlichen Bühnenvorhang runtergezogen wurde, der geräuschdämmend wirken soll, aber richtig schalldicht war der natürlich auch nicht. Also das war schon manchmal Stress, aber es war ein positiver Stress. Und du hattest das Gefühl, du bist dabei, ohne dich, also als Bühnenarbeiter, das gilt für die Beleuchtung natürlich genauso, funktioniert das nicht. Und das war ein großartiges Gefühl.
Ja, man ist eben wichtig. Man ist zwar nur ein Rädchen im Getriebe, aber vielleicht sogar mit eins der entscheidenden Rädchen.
Aber man ist ein Rädchen, ohne dass sich die gesamte Maschinerie nicht bewegt. Wobei ich immer wusste, dass jemand wie ich als Bühnenarbeiter austauschbar ist, die Schauspieler sind es nicht. Also das wusste ich immer. Wir sind da, also die Beleuchter, die Bühnenarbeiter, die ganzen, alles was Backstage passiert, wir sind da, damit die Leute, um die es hier eigentlich geht und während der die Menschen ins Theater kommen, damit die ihre Arbeit machen können. Und dann habe ich da auch noch was gelernt. Das war für den späteren Beruf auch interessant. Diese Bühne war der Arbeitsplatz. So, da läufst du rum mit zerrissenen Klamotten, Schraubenzieher, Hammer, Zange im Gürtel. Da gibt's zwar auch so ein paar alte Regeln, ich weiß gar nicht, ob die heute noch gelten. Also auf der Bühne wird nicht gepfiffen, da wird kein Hut getragen, da wird nicht gegessen und nicht getrunken.
Wie kein Hut getragen? Also wenn man da jetzt was aufbaut, dann hätten sie keinen Hut tragen dürfen.
So ist es, ne? Ja.
Und pfeifen dürfen sie auch nicht. Ich komm mal ran, ich brauche noch.
Nicht pfeifen, nicht essen. Also das ist so diese alte Regel.
Weil die Bühne heilig ist, nur
genau,
in der Form,
genau,
also da, was Besonderes.
Ja, ja. Genau, das war das Wort. Die Bühne ist heilig, damit geht man. Aber trotzdem war es natürlich der Arbeitsplatz, auf den du gearbeitet hast, mit Holz, Eisen, schweren Stellagen. Wie auf dem Bauplatz. Und es war ja in gewisser Weise auch ein Bauplatz, in dem du die entsprechende Szenerie hingestellt hast. Und irgendwann wurde ich mal gefragt, weil jemand fehlte und gebeten, ich sollte doch mal Statisterie mitmachen. Also in irgendeinem Klassiker mit da rumstehen und die Lanze, die Hellebarde halten. Und das war in der Vorstellung, da unten saßen die Menschen und die Schauspieler haben gespielt. Und auf einmal war das, und das war faszinierend für mich damals mit 18, 19, auf einmal war das ein ganz anderer Ort. Dieser Bauplatz, wo wir sonst rumgerungst sind, gebrüllt haben und ey, bring mir halt die 5-Meter-Zahl. Oh, auf einmal war das ein ganz anderer Ort. Da war eine Spannung, der war aufgeladen, da konnte nicht jeder machen, was er wollte. Und der Gedanke für mich, einen zusammenhängenden Satz sagen zu müssen, während die Zuschauer da unten saßen, was der Beruf der Schauspieler ist, der hätte mich umgebracht. So, also das war eine ganz gravierende Erfahrung.
Okay, das hat man erstmal richtig Respekt vor den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, was die da eigentlich leisten oder was man alles so abstellen muss. Also auf einer Bühne zu stehen und vielleicht auch die Hauptrolle zu spielen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das plötzlich machen müssen.
Um Gottes Willen. Ich hatte später auch mal, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich hatte später auch mal, als ich dann schon über Theater geschrieben habe, also Albtraum ist das falsche Wort, aber ein Traum, wiederkehrendes Traummotiv einige Jahre lang, mit dem ich mich nicht wirklich wohlfühlte. Da war ich nämlich in der Situation im Traum, dass ich wusste, ich müsste gleich raus auf die Bühne und spielen. Und das war kein sehr schönes, gutes Gefühl. Das wusste ich. Da kann man lange darüber nachdenken, beziehungsweise die Erklärung ist relativ einfach.
Ja.
Ich hatte Angst davor, das machen zu müssen, was ich bei anderen, die es ständig auf einer professionellen Ebene taten, bewertet habe.
Shopping am Kudamm, Petersilien, Granulat, Friday.
Vergangenes und Gegenwärtiges ist stets miteinander verknüpft. Das klingt immer so nach einem Kalenderspruch, aber das habe ich genau in den letzten 10 Jahren in der Berichterstattung für Radio Frei zum Kulturquartier Schauspielhaus auch gelernt. Immer wieder spielen Erinnerungen bei allen Beteiligten eine Rolle. Das hat seine Gründe, denn bereits 1897, also vor rund 130 Jahren, ist ein Teil des Schauspielhauses als sogenannte Ressourcevilla gebaut worden. Das ist, wenn man davor steht, die rechte Seite. Später kamen die anderen Anbauten zwischen Klostergang und Linienstraße noch hinzu. Am 29. August 1949 wurde das Gebäude schließlich mit Goethes Iphigenie auf Taurus als Schauspielhaus eröffnet. Gehen die Menschen jetzt ins Innere des Schauspielhauses, ist es auch stets eine Zeitreise. Vielleicht sind auch deswegen die Führungen im Schauspielhaus so beliebt, weil man dann doch sehr vieles entdecken kann. Wir haben diese Führung auch immer wieder gern begleitet. So zum Beispiel auch Kollegin Marie, die bei einer Führung mit dem Aufnahmegerät mit unserem anderen Kollegen Carsten und dem Architekten des Schauspielhauses Thomas Schmidt dabei war.
Das Haus ist ja noch bekannt, denke ich, gell? Weil das natürlich von 1949 bis 2003...
An einem Samstag im August finden sich in Erfurt Menschen zusammen, die neugierig sind auf ein Haus. Ein Haus, das seit 2003 leer steht.
Und wir haben uns das Ziel gesetzt, sozusagen dieses Haus wieder der Erfurter Bevölkerung darüber hinaus wieder zur Verfügung zu stellen. Und das Besondere dabei ist, dass wir praktisch nicht den klassischen Weg gehen, gell? Dass wir sozusagen auf Dauerförderung und so weiter spekulieren, weil wir der Überzeugung sind, dass es eh immer schwieriger wird, gell? Weil die Haushalte immer knapper werden und so weiter. Sondern wir haben eine Genossenschaft gegründet, eine Genossenschaft, wo jeder Mitglied werden kann, der Interesse hat, dass dieses Haus irgendwann wieder mal eine Spielstätte wird.
Das Haus, von dem hier die Rede ist, steht im Klostergang und war bis zu seiner Schließung das Erfurter Theater, das Schauspielhaus. Angeregt durch den Verein und nun auch die gegründete Genossenschaft Kulturquartier soll es als Kulturstätte wiederbelebt werden.
Unser Antrieb ist eigentlich sozusagen, dieses Haus wieder in Betrieb zu nehmen, weil das damals 2003 praktisch besenrein und funktionsfähig an die Stadtverwaltung Erfurt übergeben wurde.
Mehr als 20 Menschen haben sich für diese Führung zusammengefunden. Thomas Schmidt und Carsten Rose versuchen in einer knappen Stunde das zu erzählen, was war, wie und als was das Haus genutzt wurde und wie es zu der Idee kam, hier eine neue Nutzung zu finden.
Wir haben am Anfang das Haus betrachtet und haben gemerkt, dass wir das ja nie wieder in der Form aufmachen können, wie das bis 2003 in Betrieb war. Wir können ja kein Theater wieder machen mit einem eigenen Ensemble, mit Werkstätten, Verwaltung und den ganzen Sachen. Das können wir uns nicht leisten. Sowas geht nur sozusagen über eine Subventionierung. Und ich hatte am Anfang eingangs gesagt, dass wir das eigentlich nicht wollen. Wir wollen sozusagen den Weg anders gehen, unabhängig von einer institutionellen Förderung. Und deshalb haben wir praktisch uns überlegt, was machen wir mit dem großen Haus, was ja wie eine Maschine funktioniert. Kann man sich vorstellen, 1949 bis 2003, Theater, gell, das wird umgebaut, da werden die Verwaltungsvorschriften, die Bauvorschriften ändern sich, gell, da wird da gebaut und da mal was, sodass es relativ labyrinthisch ist, gell, nachher aufpassen im Keller, dass man sich nicht verläuft, weil man findet nicht wieder raus. Das war für uns auch am Anfang ganz schwierig, sozusagen das Haus zu durchschauen. Aber irgendwann haben wir es durchschaut und haben gesagt, na, wir machen jetzt hier verschiedene Nutzungseinheiten. Also wir machen aus dem großen Haus verschiedene Teilbereiche, die für sich funktionieren können. Und haben viele Gespräche geführt und haben dann sozusagen 3 Hauptmieter.
Die 3 Hauptmieter, auch sogenannte Ankermieter, sind quasi 3 große Einheiten, die zusammen mit vielen Kleineinheiten das Haus später bespielen sollen. Zum einen ist das der Kinoclub, das Programmkino von Erfurt. Das Tanztheater soll seine Räumlichkeiten hier im alten Schauspielhaus finden. Und auch wir, Radio Frei, haben vor, da mit einzuziehen. Ein Ziel, was die interessierten Menschen an diesem Samstag haben, war natürlich mehr zu erfahren über das, was hier passieren soll, aber sie waren natürlich auch neugierig auf das Haus selbst.
So, jetzt möchte ich Sie bitten, die alte Kassenhalle zu verlassen. Das ist die alte Kassenhalle. Der klassische Haupteingang war ja hier, über dieses Parkfoyer, da ist man hier rein, da stand hier der Dreh, da hat man seine Karte gekauft. Wir gehen jetzt praktisch hier die Treppe hoch zur kleinen Bühne. Ich gehe voraus. Ja,
auch wenn ich hier auf der Bühne stehe. Ja. Wir müssen über die Gefühle reden, Thomas.
Das ist dein
nicht, ich bin nee, das gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel diese Lampen sehe, in dem ganzen Haus, der werde ich immer ganz ja. toll, oder?
Ja. Der Weg führte also auf die kleine Bühne. Die erste Etage in der alten Villa, in der Ressource-Villa. Und das ist der Ort, wo Radio Frei einziehen soll. Und auch wenn es in dem momentanen Zustand noch nicht so aussieht, gibt es quasi in der Mitte eine große, große Fläche, die vergleichbar ist mit der Freifläche, wie sie im jetzigen Radio zu sehen ist. Im Moment noch als Bühne, eben als kleine Bühne des ehemaligen Schauspiels und auch tatsächlich momentan stark in Nutzung für temporäre Bespielungen ganz verschiedener Art.
Und das ist eine Sache, die wir uns praktisch seit diesem Jahr auf die Fahne geschrieben haben, dieses Haus so Stück für Stück wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist der erste Teil. Diesen Saal oder diese Blackbox, diese klassische Bühne mit fast 90 Plätzen, gell? IKEA-Stühle improvisiert, mit Lappen zusammengeschraubt, damit auch die Feuerwehr zufrieden ist. Diese tolle Kronleuchterkonstruktion wieder in Betrieb genommen.
Es ist dieser Tage also durchaus beobachtbar und live erlebbar, was diese Bühne kann, was dieser Bereich in der Villa aber später können könnte. Das hat Carsten schon ganz klar vor seinen Augen. Und für ihn ist klar, es gibt nahezu keinen besseren Ort, wo Radio Frei hinziehen könnte.
Ganz klar. Also dieser Ort, einer letzten Orte in Erfurt, der mir jetzt einfällt, der im öffentlichen Besitz, den man noch so gestalten kann, ja. wo man noch was Neues machen kann. Also es ist ja vor allem einfach fantastisch, wenn ich mir vorstelle, also hier auch selbst Veranstaltungen zu machen, Radio zu machen, ein offenes Studio zu haben. Nebenan wird ein Programmkino, die haben eine Premiere, kommt gleich Darstellerinnen und Darsteller herein, Regisseure, mit denen man sprechen kann. Dann ist ein großer Saal, eine Aufführung, ein Konzert, ich kann mir die Musiker herholen, ich habe eine politische Diskussion.
In dieser Vorstellung wirkt es fast schon so, als könnte in wenigen Monaten hier das neu geplante Leben stattfinden. Aber so einfach ist es wohl doch nicht. Und so gab es zwischendurch nochmal einen kurzen Appell beziehungsweise eine Rückbesinnung auf das, wo wir eigentlich mit dem Projekt gerade stehen.
Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil viele, die mich ansprechen, sagen, das läuft doch gut bei euch. Das klappt doch. Läuft. Und so. Ich sage, nee, das läuft gar nicht. Wenn im schlimmsten Falle wird... Das kann man nicht wegreißen. Wird der Bühnenturm, der Kram weggerissen. Da, wo die Bäume sind, kommt eine Tiefgarage hin und es werden schöne Lofts hier. Das ist also, da gibt's Pläne. Das ist noch nicht gelaufen, das Ding. Nur wenn wir als Genossenschaft und als Initiativgruppe es schaffen, das Geld zusammenzubekommen, das zu kaufen, zu investieren, dann ist es gelaufen. Also das wird oft der Eindruck erweckt, das läuft ja alles schon ganz gut und professionell. Das ist es noch nicht. Das muss man noch mal ganz klar sagen, dass wir das erst noch kaufen müssen. Und genau. Noch arbeiten die vielen Leute, über 70 hast du gesagt, ehrenamtlich an der Idee, an dem Traum, der aber noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Man kann es schon mal fühlen und spüren, was hier mal perspektivisch laufen könnte. Aber wir haben es noch nicht geschafft.
Aber genau dafür, zu gucken, was in dem Haus mal laufen könnte, waren die Interessierten zu der Führung ja gekommen. Und auch die eine Stunde vorher war gut besucht.
So, jetzt möchte ich Sie bitten, dass wir praktisch durch diese Tür in das obere Foyer gehen.
Jetzt gehen wir zu unserem Nachbarn. Ah. Vorsicht, Stufen.
Das obere Foyer, ein Ort, der im Moment noch nicht so stark nach Kino aussieht, aber der Ort, wo genau eben dieses hin soll. Das Programmkino, Kinoclub am Hirschlachufer, will nicht nur umziehen, es will sich vor allem vergrößern, weil in dem jetzigen Kinosaal nur wenige Plätze sind und damit gar nicht alle Filme zu sehen sind. Die Vorteile, die so eine Erweiterung hätte, erläutert Thomas Schmidt an dieser Stelle.
Wo man sich immer fragt, könnt ihr die nicht den Filmstart in Erfurt zeigen oder den Film? Oder könnt ihr den nicht auch mal 3 Wochen bringen? Gell? Aber es hat ja praktisch Gründe, weil die nur 65 Plätze haben. 65 Plätze in diesem kleinen Kino am Hirschlachufer. Was natürlich wirtschaftlich sich sehr schlecht darstellt. Gell? Und beim Verleih natürlich das Resultat hat, dass man immer hinten dran stehen muss. Gell? Es gibt ja viel größere Kinos, Programmkinos deutschlandweit. Gell? Die dann natürlich den Bundesstaat machen dürfen, die Filme auch länger laufen lassen dürfen. Und diesen Zustand wollen wir ändern, indem der Kinoclub hier oben zum Beispiel, Carsten steht schon im Saal, praktisch, hier kommt eine Wand rein, da drüben kommt eine Wand raus, das kommt raus, hier entsteht ein Kinosaal mit ungefähr 105, 107 Plätzen. Dann haben wir praktisch dort diese Lichtregie als Zwischenbau. Da dahinter ist die Licht- und Tonregie für den großen Saal. Ja, also der schließt sich gleich anschließend an, sodass diese Säle ja back to back aneinander liegen, Rücken an Rücken, sodass natürlich auch sehr wirtschaftlich ein Mensch beide Kinosäle dann auch bedienen kann, weil der Kinoclub auch natürlich den Bundesstaat gerne im großen Saal dann durchführen möchte. Gell?
Der große Saal war direkt der nächste Ort, der bei der Führung angesteuert wurde, allerdings nicht von unten, sondern von oben. Direkt neben dem Bereich des zukünftigen Programmkinos kamen wir auf das Rangfoyer. Wir schauten also von oben nur mit Licht einiger Taschenlampen in den großen dunklen Saal.
Akustisch hervorragend, was dieser Saal sozusagen bringt.
Und dieser Saal wirkte mächtig und prächtig und konnte schon ein bisschen das verraten, was dort vielleicht in Zukunft zu sehen sein wird. Aber in dieser Dunkelheit kam auch Nachdenklichkeit zutage.
Ich hatte noch dramatische oder etwas traurige Geschichten versprochen. Eine von diesen ist zur politischen Verantwortung. Wir haben hier Führung gemacht mit den unterschiedlichsten Leuten. Einige haben sich auch geoutet, natürlich zum Beispiel Stadträte. Ich hatte auch mit Stadträten gesprochen. Einer von denen sagte, er hat damals die Entscheidung mitgetragen, mit vorangetrieben, dass das Haus geschlossen wird. Er hat sich dafür eingesetzt, dass es den Neubau am Brühl gibt. Ein Theaterneubau ist immer was Schönes, wenn Häuser für Kultur entstehen. Ihm war nicht klar, dass das so lange geschlossen bleibt und dass dieses Schicksal diesem Haus droht. Er sagt, es war die dunkelste Stunde und die größte Fehlentscheidung seines Lebens, sagt er. Er hat dann auch gleich Anteile gezeichnet. Und das Gleiche, ein Mann, der hier den Sondereinsatz geleitet hat, denn er hat auch mal das Spezialeinsatzkommando SEK geprobt im Keller. Die haben sich oben was reingesprengt, ein Loch in die Decke gesprengt, haben sie abgeseilt, haben Sprengübungen im Keller gemacht, wo sie die Türen kaputt gesprengt haben. Der Einsatzleiter war auch bei einer Führung mit, dem hat es wahnsinnig leid getan. Der dachte, ihm ist gesagt worden, dass das Haus baufällig ist und eine Ruine, was es definitiv nicht war. Dramatische Geschichten haben sich hier in dem Haus abgespielt. Also von der SEK-Übung bis hin zu anderen Dingen. Kupferdiebe, die das Ding geplündert haben und so weiter.
Ja. Und wir verlassen jetzt ganz unauffällig wieder diese Führung und blicken gleich weiter zurück in dieser Sondersendung zum Kulturquartier Schauspielhaus.
Es steht ein Haus in New Orleans, ein Haus weit ab vom Glück. Dort warten sie schon lange auf ihn, doch er kommt nie zurück. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sein Vater war so black. mich zurück.
Ich stehe, na genau genommen sitze ich hier gedanklich zwischen ganz vielen vollgepackten Kisten voller Erinnerungen, also die stelle ich mir jedenfalls vor, denn vor 10 Jahren wurden vom Erfurter Stadtrat die entscheidenden Weichen gestellt, dass aus dem alten Schauspielhaus am Klostergang zukünftig eine Begegnungsstätte, ein Kulturquartier-Schauspielhaus werden kann, das saniert werden kann. Ja, und deswegen bin ich heute so ein bisschen nostalgisch. Die zukünftigen Mieter sind das Tanztheater Erfurt, der Erfurter Kinoclub und wir von Radio Frei. Auch wenn doch 10 Jahre vergangen sind, ging dann im Nachhinein vieles doch sehr schnell. Im November 2016 wurde die Kulturgenossenschaft gegründet, damit interessierte Menschen kulturelle Anteilseigner am Schauspielhaus werden konnten. Bereits ein Jahr später, also im November 2017, beschloss der Erfurter Stadtrat, das Schauspielhaus an die Genossenschaft Kulturquartier Schauspielhaus zu verkaufen. Das war ein sehr wichtiger Punkt und deswegen hatte ich auch kurz danach Teli Büchner und Carina Hallbauer vom Kulturquartier Schauspielhaus im Studio zu Gast und keine Überraschung, sie waren entsprechend erleichtert.
Wir sind eigentlich total glücklich. Das war ein Prozess, der natürlich nicht einfach so passiert ist. Das hat schon auch ein bisschen Arbeit gekostet von sozusagen Konzepterstellungen, allen Sachen, die da an ehrenamtlicher Arbeit natürlich auch die Jahre, im Endeffekt kann man ja sagen, drinstecken. Und da ist dieser Tag gestern ein sehr wichtiger Meilenstein für uns gewesen, der uns total natürlich froh stimmt, dass er am Ende so wirklich, man muss auch einfach sagen, diese wirklich sehr, wie du es schon sagst, überwältigende Mehrheit, also dass es einen fast einstimmigen Beschluss sozusagen gibt von dem Stadtrat, zeigt ja auch, was sozusagen uns und dass es gewollt ist, dass wir dieses wunderschöne Haus wieder mit Kultur und mit Leben bespielen.
Ich kann nur anfügen, glücklich. Einfach nur glücklich, weil, wie Carina sagt, das ist wirklich ein Prozess gewesen. Es ist ja nichts von jetzt auf gleich. Und es sind ganz viele Bausteine. Wenn man sich das anschaut, wir sind ja nicht mehr nur 30 Leute, die eine gute Idee haben, sich ins Kämmerlein setzen und sich darüber freuen. Das geht durch die Stadt. Und es geht nicht nur in der Kulturszene durch die Stadt, das geht in ganz viele Bereiche. Und dass jetzt auch der Stadtrat einen politischen Willen in so deutlicher oder in solch Deutlichkeit gezeigt hat, das ist wirklich, das ist einfach klasse, weil das macht es auch rund. Und es ist jetzt nicht mehr ein Wunsch, eine Vision, eine Idee, sondern wir sind ja mittendrin. Wir sind beim Umsetzen. Wir träumen nicht nur von irgendwas, sondern wir haben viele Partner an der Seite, für die es im Moment auch heißt, es geht um ihre Existenz und um unsere natürlich auch. Aber um das rund zu machen, bedarf es natürlich dieses ganz wichtigen Beschlusses. Und ich freue mich, dass die Politikerinnen und Politiker dieser Stadt diesen Mut hatten.
Das muss man übrigens auch mal sagen, ne? Das habe ich schon gesagt, im Kleinen, in der Kommunalpolitik funktioniert es manchmal wesentlich besser, dass CDU mit Grünen und mit sonst wem das alle an einem Strang ziehen, als wir sehen es ja gerade in der großen Politik. Da geht es dann oft um andere Dinge. Also im Kleinen findet man sich dann schneller zusammen und das ist ja auch mal ein schönes Signal, dass wenn es um die Stadt geht, man dann auch solche Mehrheiten dann bekommt.
Ja, und es ist das zweite Mal, das ist wirklich beeindruckend, weil auch in unserer Stadtpolitik ist es durchaus so, dass es auch manchmal ganz unabhängig von Themen zu Entscheidungen kommt, wo man sagt, aha, was ist das jetzt gewesen? Aber es gab den einstimmigen Stadtratsbeschluss, dass wir das Konzept erarbeiten sollen und jetzt in der Folge diesen mit überwältigender Mehrheit. Und das zeigt schon, dass das Schauspielhaus eben nicht irgendwas ist. Und das hat auch dieses Ringen in den letzten Wochen zu dieser Entscheidung zu kommen gezeigt, weil es eben im Herzen der Erfurterinnen und Erfurter ist und weil es ein Pfund ist, mitten in der Stadt. Und alle auch wissen, es steht 13 Jahre leer. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, schaffen wir es nicht mehr mit Kultur. Dann ist einfach dieses Gelände für andere Dinge vorgesehen. Und ich glaube, das ist am Ende auch allen klar gewesen.
Eigentlich geht's jetzt ja erst richtig los. Es ist natürlich auch interessant, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen vielleicht immer, auch wenn einige es manchmal nicht mehr so hören können, nochmal erklären, diese Idee der Genossenschaft. Das ist ja was sehr Solidarisches. Also jeder kann sich seinen Anteil, sein Stück Kuchen am Schauspielhaus sichern in Form von 1000 Euro, 1000 mal 1000 maximal, ergibt 1 Million. Damit kann man dann weitere 4 Millionen generieren, dass man dann über Bankkredite, dass man dann 5 Millionen hat und das dann quasi kaufen kann. Ist das erstmal grob richtig zusammengefasst, dieser erste Teil?
Das ist gut zusammengefasst. Nur ein Einschnitt maximal gibt's nicht.
Wollte ich gerade auch sagen. Also es geht, wir können nehmen auch mehr als 1000
Leute. Da gibt's keine Grenze. Aber darüber gilt es ja zu reden. Man muss ja sagen, bislang war es ja immer so, dass immer noch das Risiko bestanden hat, was jetzt nicht mehr besteht, dass der Stadtrat am Ende doch sagt, nee. Deswegen war es jetzt schon mal bislang ein toller Erfolg, dass ihr schon 275 Genossenschaftler jetzt gewonnen habt. Nummer 275 ist gerade frisch noch auf die Internetseite gekommen und habt jetzt schon einen Wert zusammen darüber von 303.000 Euro, habe ich jetzt gesagt, 300.000 Euro
plus 3.000.
Plus 3.500.
Plus 500, also, wir können das auch in Primzahlen verlieren.
Auf jeden Fall, ein Drittel ist schon mal genau zusammen, jetzt gilt es noch zwei Drittel zusammen zu bekommen und ja natürlich die Trommel zu rühren. Ich kann mir ja vorstellen, dass vielleicht dieser Beschluss jetzt vielleicht sogar hilfreich ist, weil man jetzt eben sagen kann, wir haben das jetzt offiziell?
Na, unbedingt. Also gestern, vorgestern sind schon wieder neue gezeichnete Anteile dazugekommen und das wird eine weitere Initialzündung sein. Ich sag mal, bis jetzt sind sehr, sehr viele Leute, haben Anteile gezeichnet, die einfach genau wussten, das will ich, genau das ist es und ich gehe das Risiko jetzt auch ein, auch ohne diesen Stadtratsbeschluss, aber wir haben in den letzten Wochen auch viele Gespräche geführt, wo die Leute gesagt haben, ach, ich will schon noch diesen Stadtratsbeschluss im Rücken haben. Wir denken, es ist eine Initialzündung, eine weitere, einfach jetzt mal das nächste Drittel oder die erste halbe Million in Angriff zu nehmen und wenn man es mal hochrechnet, wir werden ja jetzt wirklich, wir werden einen Berg von Aufgaben haben, den hatten wir auch die letzten Wochen schon, aber jetzt sind es halt neue und andere Aufgaben, die kommen und dann teilt sich das ja auch in verschiedene Etappen.
Tja, und mit dem Wissen von heute kann ich nur sagen, ein knappes Jahr nach diesem Gespräch, was ich mit Teddy Büchner und Carina Hallbauer vom Kulturquartier Schauspielhaus geführt habe, ist dann schon die erste halbe Million zusammengesammelt worden. Also das war im September 2018 und schließlich hatte man dann auch die 1 Million Euro zusammen und konnte am 3. Dezember 2020 das Schauspielhaus kaufen. Wir blicken hier weiter zurück auf die Geschichte des alten Schauspielhauses hin zum Kulturquartier Schauspielhaus.
I believe in this.
Wir reden in dieser Sendung über das Kulturquartier Schauspielhaus. Wer da dran vorbeigeht, zum Beispiel beim Spazierengehen, sieht, es ist eingerüstet. Links ist eine große Holzkonstruktion, die jetzt fertiggestellt wurde. Und es geht auf jeden Fall vorwärts und läuft alles nach Plan. Sind wir auch sehr, sehr bald in gut 2 Jahren wir von Radio Frei damit drin und senden von dort aus und können zum Beispiel dann ganz elegant auf den Balkon gehen und gucken, was unten so los ist. Das klingt jetzt alles schon sehr greifbar und war es lange Zeit nicht. Entscheidend war seinerzeit der 16. September 2015, als der Erfurter Stadtrat einen sogenannten Prüfauftrag für den Verein Kulturquartier eben bewilligt hatte. Und das hieß damals, dass man zumindest erstmal gucken konnte, wie schaut das aus mit der Erschließung, was sind die Kosten. Es musste eine Kulturgenossenschaft gegründet werden. Ein Jahr später ist es erfolgt, um erstmal ein Startkapital von 1 Million Euro von vielen Anteilseignern einzusammeln. Und das ist dann nach ein paar Jahren schließlich auch gelungen. Einer der Genossenschaftler ist der Schauspieler Matthias Brenner und ihm war das eine Herzensangelegenheit. Er war nämlich selber seinerzeit 5 Jahre engagiert am Schauspielhaus zwischen 1985 und 1990. Da hat er vieles miterlebt, hatte auch noch sehr lebendige Erinnerungen, die er meinem Kollegen Andreas Kubitzer mitteilte, wie das damals so war, welche Stücke er gespielt hat.
Ich kann mich gut erinnern, wir haben da oben auf der kleinen Bühne rausgebracht, ein Programm, das habe ich genannt, Diesseits Story oder Wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Das war eine Aktion, weil die Westside Story kriegte ihre DDR-Erstaufführung da drüben in dem alten Opernhaus. Und deswegen haben wir uns genannt Diesseits Story oder Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, haben zeitkritische Texte von Wenzel, von Theodor Gramer, von Mühsam und sonst was genutzt, um mit einer, wenn man so will, einem poetischen, musikalischen Programm, würde man heute sagen, anders aufmerksam zu machen, anders zu sensibilisieren. Das wurde härtest diskutiert im Vorfeld, ob wir das überhaupt dürfen. Das war aber gar nicht die Frage, ob wir es rausbringen dürfen, sondern was dürfen wir sagen. Ich weiß noch, wie der Intendant drin war und eine Sache gestrichen hat. Das war ein rein ästhetisches Problem, weil ich Auerbachs Keller aus Faust mit benutzte und ich die Leute dazu brachte, in der Fantasie natürlich, dass sie auch ihren Urin trinken, wo sie reinpinkeln, dass sie schon so dämlich sind. Ne? Und da sagte er, das kann man anders darstellen, das ist so Urin. Wunderbar. Aber die eigentlichen Dinge, die für unsere Begriffe damals wenn wir sehr provokant waren, blieben selbstverständlich drin. Und da sagte er den schönen Satz, wir sind ein Kunstinstitut, ja, und keine Parteihochschule. So, diesen Satz habe ich gehört vom Intendant damals, das fand ich großartig. Sowas gehörte dazu, die ermutigten uns, dass wir unsere Grundempfindung wahrnehmen. Und wenn ich so will, habe ich meine Ausbildung zum denkenden Menschen und Schauspieler und Initiator und habe ich hier gehabt. Das war Schauspielhaus Erfurt.
Nun hast du ja gestern ein Stück von Kafka gegeben, die Verwandlung, was damals hier auch Premiere hatte. Inwieweit war das für euch auch mit einer politischen Botschaft verknüpft?
Zunächst überhaupt nicht, weil ich Kafka war ein Autor, von dem ich natürlich wusste und man wusste das Wort Kafkaesk und sowas und ein Regisseur bei einer Inszenierung La Salle oben auf der kleinen Bühne, der sprach mir von Kafkaesken Vorgehen. Ich habe dann schon mal ein bisschen was gelesen, so ist das nicht, war ja nicht dämlich. Aber es war so, dass der Chefdramaturg Andreas Nattermann mir damals ein Buch in die Hand drückt und sagt, lies das mal, wir würden gerne dich mit dabei haben bei einer neuen Reihe Matinees an Sonntagen, um Weltliteratur zu lesen. Und dann habe ich also, weil ich irgendwie ein kränkelndes Wochenende hatte, da rumgelesen und habe die alle gelesene Dinge und war hellauf begeistert und habe mir die Verwandlung rausgesucht. Aber es hatte zunächst gar keinen politischen Ansatz, sondern das war der artifizielle Erzähltext. Natürlich liegt da drunter immer Politik, weil es geht ja schließlich um das Verbiegen von Menschen in einer Gesellschaft. Und insofern hatte das schon eine Parallele zu der Zeit, in der wir damals lebten. Und mir wurde beim Textlernen klar, immer klarer, wie politisch der Text ist. Und das wollte ich nicht verhindern.
Also auch nicht ganz zufällig, dass du dir das Stück für diese Zeit und für gestern ausgesucht hast?
Absicht, pure Absicht aus folgendem Grund, weil es ich gastiere mit diesem Abend, seitdem ich ihn hier rausgebracht habe. Egal, wo ich inszeniert oder gespielt habe, in fast allen Häusern habe ich in dem Abend, weil man den einfach haben wollte, auch gespielt, auch freie Gastspiele, die wurden einfach gefragt, sie haben einen Text drauf und aber eine Version auf Verwandlung. Das ist ja schon auf einen Weltliteraturtext, deswegen kriegt man den auch. Vor großem, auch kleinem Publikum, sonst wo. Aber im Mai habe ich dann zu Tilly Büchner gesagt, wenn wir was machen in der Richtung und ich was machen könnte, dann wäre es natürlich toll, den Kafka zu machen. Denn den habe ich hier mal rausgebracht und das ist jetzt genau 30 Jahre her. Und wenn man den hier wieder spielt, sollte das eine klare Botschaft sein.
Kommen wir mal zum Schauspielhaus selbst als Ort, der es mal war und der es auch wieder werden könnte. Wie hast du von dem Projekt gehört? Bist selber engagiert, bist Aufsichtsratsmitglied von der Genossenschaft. Wie kam da die Verbindung zustande nach so langer Zeit?
Im Grunde genommen ist auch hier eine Kneipe schuld, wie immer an allem eine Kneipe schuld sein muss. Die hieß damals die Erholung und dort lernte ich Tilly Büchner kennen, Fritz Büchner, und bildeten alle miteinander, viele Leute, die auch gestern zur Aufführung hier waren, eine gewisse Connection. Und dann rief mich Tilly Büchner eines Tages an, ob wir uns nicht mal treffen könnten, sie hätte da ein Projekt. Und das lösten wir ziemlich schnell. Es gab eine Theater- oder Intendantentagung hier in Erfurt. Das nutzten wir gleich aus und haben uns am Mainzer Hofplatz da an einer für mich auch historischen Kneipenstelle getroffen. Und dann hat sie mir das gezeigt, hat mir das erklärt, was sie mir am Telefon schon erzählt hat. Und da war ich natürlich nicht nur hin und weg, ich war sehr emotional. Weil ich natürlich das alles verfolgt hatte hier. Und man verfolgt ja auch Verrottung. Und ich dachte, wenn es ein Dornröschenschlaf gewesen sein soll und nicht ein nur Verfaulungsschlaf bis zum Tode, dann ist das Vehikel, diese Genossenschaft. Dann, die können das schaffen. Auch in der Multiplität der Idee liegt die Kraft. Und nicht in der, jetzt so, wir machen das Schauspielhaus wieder auf und machen daraus jetzt wieder ein Theater. Das ist es nicht. Die Zeit fordert Veränderung und die Veränderung impliziert aber diese Tradition. Und das finde ich, diesen magischen Ort, der seine mentale Kraft, glaube ich, nicht verloren hat, damit nicht nur zu retten, sondern zu erneuern, notwendig zu machen und wieder zu einer Bedürfnisanstalt hinzukriegen. Der ist auch wahr und so. Und die Menschen sind ja da. Das Bedürfnis gibt's ja. Die Anstalten dazu werden nicht mehr wirklich erfunden. Zumindest nicht auf dem normalen politischen Wege. Und deswegen ist der Weg, sagen wir mal, der Subkreativität eigentlich der. Und so ist, glaube ich, alles entstanden. Jemals. Politik war dann immer danach irgendwie.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Wir haben eben ein Gespräch gehört mit dem Schauspieler Matthias Brenner, der 5 Jahre festes Ensemblemitglied war am Schauspielhaus, noch zu DDR-Zeiten größtenteils, also zwischen 1985 und 1990. Und wer sich diese Jahre nochmal überdenkt, merkt natürlich, dazwischen liegt auch das Jahr 1989. Und da war ja was. Die friedliche Revolution 1989 und der Mauerfall. Und dem vorausgegangen waren sehr bewegte Wochen, weil nicht klar war, wohin sich das Land entwickelt, auch kulturell entwickelt. Und das haben natürlich auch die Schauspieler bemerkt. Und zufälligerweise war es so, dass in dieser Zeit das Stück Die Ritter der Tafelrunde von Christoph Hein am Schauspielhaus gespielt wurde. Und das ist so ein Stück gewesen, da wussten viele interessierte Menschen, wenn sie das anschauen, dass man, obwohl es ein historisches Stück ist, viele Dinge auch in die damalige Gegenwart übertragen kann. Nämlich, wann man loslassen muss, wann vielleicht eine Führung nicht mehr merkt, dass man besser aufhören sollte. Das galt ja damals für das Zentralkomitee rund um Erich Honecker. Das habe ich hier sehr, sehr grob zusammengefasst, aber so war die Situation. Mein Kollege Raphael hat mal einen Beitrag über diese sehr bewegte Zeit im Schauspielhaus 1989 erstellt und ist auf Spurensuche gegangen und hat mit einigen der Beteiligten geredet, auch unter anderem nochmal mit Matthias Brenner, den wir eben schon gehört hatten.
In einer Chronik zum Erfurter Theater findet sich der Satz: Im Vorfeld der Umbruchssituation 1989 spielte man am Schauspielhaus Inszenierungen von großer politischer Brisanz. Dem wollte ich nachgehen. Was waren das für Inszenierungen? Und was war 1989 plötzlich möglich am Schauspielhaus, das vorher nicht ging? Ich rufe an bei Matthias Brenner. Er war von 1985 bis 1990 Schauspieler in Erfurt. Wie war das denn mit der kulturpolitischen Einflussnahme in der DDR?
Es gab bei uns im Osten so eine Art Subvertrieb, Subventionsvertrieb. Das heißt, der Henschel Verlag hat eigentlich alle Stücke, die aus Westeuropa oder aus der westlichen Welt gekommen sind, im sogenannten nicht-sozialistischen Währungsgebiet, die wurden vorgeprüft. Das zum einen, damit war das verlagsrechtlich vorkontrolliert und vorgefiltert, und zum anderen gab es tatsächlich die Ministerien, auch die einzelnen Rat der Bezirke, was sowas wie Länderräte sind, deren Kulturabteilungen waren schon dafür da, dass das auch ideologisch einigermaßen sauber abläuft. In den 80ern, muss man wissen, hatte sich das schon ein bisschen, ich würde mal sagen, spürbar gelockert. Deswegen empfanden wir uns da eher halb als narrenfrei. Obwohl aus der Rückschau natürlich das ein Trugschluss ist. Ne? Also das war schon nicht so einfach, aber gerade Erfurt, das Schauspiel Erfurt eigentlich mit einer der moderneren Rollen oder der fortschrittlicheren Rollen im DDR-Theater.
Ich befrage noch einen weiteren Zeitzeugen und bin zu Besuch bei Eckehard Kiesewetter in Weimar. Er war zur Wendezeit Schauspieldirektor am Erfurter Schauspielhaus. Auch ihn frage ich nach der Einflussnahme der DDR-Kulturpolitik.
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich hier immer nur Stücke gemacht habe, in die ganz deutlich also eine zu der Gesellschaft, in der ich lebte und in der ich leben wollte, diese Gesellschaft künstlerisch, kritisch zu begleiten. Und ich halte das für eine Qualität, dass sich also hier die kulturpolitischen Instanzen hier so für unsere Arbeit interessierten, dass es immer zu Auseinandersetzungen kam.
Was am Theater möglich war und was nicht, hing in der DDR offenbar davon ab, wer bestimmte Positionen innehatte. Der Schauspieler Matthias Brenner war in seiner Zeit vor Erfurt am Theater in Annaberg-Buchholz engagiert.